HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Wir sind uns einig, dass Fußball dazu da ist, der gesellschaftlichen Entwicklung zu dienen. Es geht um ein schönes und ehrliches Spiel, um Fair Play.
Schon im Vorfeld wurden Probleme deutlich: Korruption, Einschränkungen der Meinungsfreiheit, Rassismus und Hooligans in den Stadien.
Das Stadion ist ein Monument für die Situation in Russland. Die ganze Geschichte des Baus ist eine Schande. Mit diesem Stadion zeigt Russland der Welt nicht seine Macht, sondern seine grenzenlose Korruption.
Wenn die FIFA eine kristallklare Organisation wäre, dann würde sie auch Transparenz fordern. Aber so wäscht eine Hand die andere.
Das ist die Wahrheit. Die Nordkoreaner haben hier unter unmenschlichen Bedingungen gearbeitet und lange Zeit überhaupt kein Geld gesehen. Es ist wirklich eine gefährliche Situation in Russland. Für unabhängige Experten, Kritiker, für unabhängige Journalisten.
In knapp 4 Wochen ist Anpfiff zur Fußball-WM in Russland. Auftaktspiel am 14. Juni zwischen Russland und Saudi-Arabien, was sportlich mäßig, politisch aber sehr interessant ist. Die russische und die saudische Außenpolitik neigen ja eher zur Blutgrätsche gegeneinander. Am Tag 2 der Fußball-WM läuft schon die Mannschaft des Iran auf gegen Marokko. Ein Königreich, das gerade die diplomatischen Beziehungen mit Teheran gekappt hat, weil die iranische Regierung angeblich die Separatisten in der von Marokko besetzten Westsahara unterstützt. Und am 17. Juni kickt die deutsche Mannschaft gegen Mexiko. Im Kader 2 Spieler, die gerade mit dem türkischen Präsidenten in London posiert, ihm damit dämliche Wahlkampfhilfe geliefert und bei manchen Irritationen über den Grad ihrer Integration ausgelöst haben. Man erkennt also wieder einmal, Politik und Fußball sind untrennbar miteinander verbunden. Geld und Kommerz aber auch. Und weil alles zusammen diesen tollen Sport dominiert, fabulieren manche sogar über einen persönlichen Boykott der Spiele und resonieren melancholisch über das wunde Leder, über unsere widersprüchlichen Gefühle zwischen Euphorie und Wut. Und was machen wir damit? Jetzt erstmal eine Ausgabe des Tags darüber, zu all den Stichworten, die Sie schon in unserer Collage zu Beginn gehört haben, und zwar über Russland und die FIFA, über Schein und Sein dieser WM. Markus Sambale.
Die pulsierende Hauptstadt Moskau, St. Petersburg zur Zeit der weißen Nächte, der Schwarzmeerstrand von Sotschi mit seinen Palmen, topmoderne Stadien und eine aufwendige Vorbereitung. Russland müht sich nach Kräften, um die WM als glänzendes Fest zu präsentieren. Weder die FIFA noch die russischen Organisatoren möchten an die Skandale und Vorwürfe erinnert werden, die die Vorbereitungen begleitet haben. Für Vitali Mutko, der einst Russlands wichtigster Sportpolitiker war, stand die Antwort fest, als er vor Jahren einmal gefragt wurde nach Russlands Fußballdeals mit der FIFA. Keine Kriminalität, kein Problem, beteuerte Mutko. Alles sei sauber gelaufen bei der Vergabe der WM und bei den Vorbereitungen. Inzwischen ist Vitali Mutko von der Sportbühne verschwunden. Er wurde wegen der Doping-Affäre im russischen Sport aus der Olympischen Bewegung ausgeschlossen und verlor daraufhin auch seine wichtigsten Posten im Zusammenhang mit der Fußball-WM. Offiziell liegen die Kosten für das Turnier bei 10 Milliarden Euro. Experten gehen tatsächlich vom Doppelten bis Dreifachen aus. Negativ-Schlagzeilen gab es rund um die WM-Stadien, von denen die meisten komplett neu gebaut wurden. Besonders in der Kritik das Stadion in St. Petersburg. Die Arena gilt als Prestigeprojekt von Wladimir Putin, der selbst aus Petersburg stammt. Mehr als 10 Jahre dauerte der Bau. Durch Korruption liefen die Kosten aus dem Ruder. Von fast 800 Millionen Euro war am Ende die Rede. Oppositionspolitiker Alexei Nawalny kritisierte einmal: Es ist das persönliche Projekt von Putin, ausgeführt von seinen engsten Petersburger Freunden. Das war eines der wichtigsten Bauprojekte Russlands. Und trotzdem wurde Geld gestohlen. Auf der Baustelle ging es teils dubios zu. Journalisten fanden heraus, dass in Petersburg Arbeitskräfte zu Billiglöhnen eingesetzt wurden. Auch Arbeiter aus Nordkorea, unter oft entsetzlichen Bedingungen, wie selbst die FIFA intern einräumte. Ihren Lohn mussten die Arbeiter offenbar zu einem großen Teil an die nordkoreanische Führung weitergeben. Offizielle Stellen in Russland dementierten. Die Regierung in Moskau sieht sich ohnehin als Opfer einer Stimmungsmache gegen Russland. Der regierungsnahe Politologe Alexei Muchin meinte einmal: Russland erlebt harte Schläge gegen sein Image und wird von der Presse im Ausland als aggressives Land dargestellt. Der Präsident hält sich an das Motto: O Sport, du Frieden. Bei der Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich hatte sich gezeigt, dass russische Hooligans nichts von der Kombination Sport und Frieden halten. Sie prügelten sich in Marseille mit englischen Fans, es gab Verletzte. Einige russische Politiker rechtfertigten die Gewalt sogar. Die WM-Verantwortlichen versprechen, jetzt im Sommer alle Probleme im Griff zu haben, damit sich die Stadionbesucher und die Fernsehzuschauer in den Bann ziehen lassen, von topmodernen Stadien und einer professionellen Organisation und damit die Schattenseiten der WM-Vorbereitung vergessen.
Auch die Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch hat sich mit dem Bau der Stadien in Russland beschäftigt und schon vor einem Jahr einen ersten Bericht dazu veröffentlicht. Hugh Williamson, Europadirektor von Human Rights Watch, Sie haben eine rote Karte gezogen. Warum?
Die rote Karte, weil die Arbeitsbedingungen auf dieser WM-Baustellen richtig schlecht waren. Wir haben Dutzende Interviews mit Arbeitern gemacht in 6 Städten in Russland, wo die Spiele stattfinden. Zum einen sind diese Baustellen sehr, sehr gefährlich. Es gab bis jetzt 21 Todesfälle auf diesen Baustellen. Das ist ganz, ganz schlechte Nachricht. Oft müssen im Winter Arbeiter bis zu minus 25 Grad Celsius arbeiten, ohne angemessene Schutzkleidung. Auf der anderen Seite haben oft die Arbeiter, die oft aus armen Ländern kommen, wie Usbekistan oder Kirgisistan, keine vernünftige oder überhaupt keine Arbeitsverträge bekommen, das man braucht in Russland, um richtig zu arbeiten. Oft haben die auch ihre Löhne nicht bekommen. So ganz schlechte Arbeitsbedingungen heißt rote Karte bei uns.
Das ist ein Bericht von vor einem Jahr. Ist das jetzt auch noch so?
Soweit wir wissen, es ist leider so. Wir wissen, der FIFA, der Weltfußballverband, hat eine Runde von Inspektionen gemacht. Wir hoffen, dass sie interveniert haben und es gab Verbesserungen. Wir wissen einfach nicht, weil FIFA ziemlich intransparent ist und hat nicht berichtet. Die russische Regierung hat auch nicht bestätigt, dass die interveniert haben und zum Beispiel Maßnahmen gegriffen haben, um diese Todesfälle zu ändern oder dass die mit Arbeitsverträgen besser umgehen.
Die FIFA hatte ja versprochen, die Menschenrechte zum Herzstück zu machen, ihrer weltweiten Aktivitäten. Haben Sie den Eindruck, dass sie das nach der Veröffentlichung Ihres Reports eingelöst hat? Hat die FIFA Ihnen gegenüber überhaupt reagiert?
Die haben reagiert, die waren relativ defensiv. Trotz aller Krisen bei FIFA bleibt FIFA, sagen wir so, eine ziemlich selbstbewusste Organisation. Und das mag ich nicht, wenn eine Organisation wie Human Rights Watch Informationen liefert, die gegen die FIFA-Darstellung von Tatsachen in Russland präsentiert. Die waren defensiv. Wir haben trotzdem einen konstruktiven Dialog mit FIFA. Und wir sagen, dass jetzt müssen Taten folgen von diesen schönen Worten von FIFA, dass sie einen schönen Menschenrechtskodex haben. Zum Beispiel diese Woche war es wichtig, dass Hajo Seppelt, der ARD-Journalist, ein Arbeitsvisum oder ein Visum für Russland doch bekommen hat. Und das geht wahrscheinlich zurück auf Druck von FIFA auf Russland. Das ist gut. Auf der anderen Seite mussten die auch andere ganz praktische Sachen machen. Zum Beispiel Tschetschenien gehört auch jetzt zu WM Gebiete in Russland, weil das Team aus Ägypten da ihre Trainingslager aufbauen wird. Und es gibt einen sehr prominenten Menschenrechtsaktivist, Oyub Titiev, im Gefängnis, ganz aus politischen Gründen im Gefängnis. Wir argumentieren mit FIFA, es gehört dazu, dass die mit Russland darüber reden. Und er soll nicht mehr im Gefängnis sitzen, wenn die Spiele losgehen am 14. Juni. Und wir erwarten, dass wieder ein praktischer Schritt unternommen wird von FIFA.
Es gab auch Berichte aus verschiedenen Quellen, nochmal zurück zu den Stadien, dass nordkoreanische Bauarbeiter im Stadion von St. Petersburg beschäftigt wurden. Was wissen Sie darüber?
Wir wissen, dass Ende 2016 es gab tatsächlich über 200 Arbeiter aus Nordkorea. Man kann sie schon als Zwangsarbeiter nennen, weil die direkt hingeschickt worden waren von der nordkoreanischen Regierung. Die mussten einen großen Teil ihrer Gehalt an die Regierung wieder abgeben. Die können sich nicht frei bewegen. Einer von denen ist gestorben auf einer Baustelle. Soweit wir wissen, Anfang 2007 war das vorbei, nach der Intervention von FIFA. Leider wissen wir nicht, was FIFA gemacht hat. Wir wissen nicht, ob diese 200 Leute in einer Art oder andere in Schutz genommen haben oder eine Art Unterstützung angeboten haben. Wir wissen, dass sie da waren und das war ein Skandal, dass Russland solche Arbeiter benutzt haben.
Mhm. Ihre Recherchen, die von Human Rights Watch, waren ja auch nicht einfach. Einer ihrer Mitarbeiter wurde verhaftet. Was geschah mit ihm?
Es war unser Mitarbeiter Semyon Simonov. Er hat Recherche in April 2017 in Volgograd, südostlich von Russland, gemacht. Er hat mit Mitarbeitern in ein Stadion gesprochen und plötzlich kam die Polizei, hat ihn mit Gewalt festgenommen. Auf dem Polizeirevier für 3 Stunden festgehalten, wieder mit Gewalt gegen ihn benutzt. Dann haben die ihn auf freien Fuß gesetzt. Simonov ist in Revision gegangen gegen diese Gewalt, die Benutzung von Gewalt und die Verhaftung. Es gab bis jetzt kein endgültiges Ergebnis. Wir finden das natürlich völlig unakzeptabel, dass ein Mitarbeiter von einer internationalen Menschenrechtsorganisation solche Gewalt und Festnahmen erleben muss. In diesem Aspekt hat FIFA gut reagiert. Die haben gegen diese Verhaftung protestiert, etwas spät, aber doch protestiert. Und die haben teilgenommen an einem Gerichtsprozess vor 2 Monaten in Russland. Und das ist wichtig, dass FIFA so ein Signal sendet.
Hugh Williamson von Human Rights Watch mit einer ernüchternden Zwischenbilanz über Arbeitsbedingungen und Menschenrechte beim Bau der russischen Fußballstadien für die Weltmeisterschaft, die am 14. Juni beginnt und am 15. Juli endet. Ob der deutschen Nationalmannschaft dort nochmal so ein Kracher wie das 7:1 gegen Brasilien gelingt? Damals, am 8. Juli 2014, im Stadion von Belo Horizonte, führten die Jungs von Jogi Löw im Halbfinale schon nach 29 Minuten mit 5 Toren. Und wir alle erinnern uns an das Entsetzen der brasilianischen Zuschauer, die Fernsehkameras in die ganze Welt übertrugen. Fühlten wir nicht mit ihnen? Diese Schmach wird die brasilianische Nationalmannschaft mit einer besseren Vorstellung in Russland wegzumachen versuchen, zumal ganz Brasilien noch aus anderen als sportlichen Gründen zornig auf die WM, ebenso wie auf die Olympischen Spiele 2016 in ihrem Land zurückschaut. Wie viele Milliarden wurden in neue und umgebaute Stadien versenkt, die heute vor sich hinrotten oder auf eine sinnvolle Nutzung warten? Ivo Marušík berichtet das.
Nur am Wochenende kehrt ein bisschen Leben in den Olympiapark von Rio ein. Die nagelneuen Hallen und Stadien gammeln verlassen in der Sommerhitze und die Luft flimmert über den endlosen verwaisten Betonflächen. Ein paar Jugendliche haben den Skaterpark entdeckt und vereinzelt traben auch Jogger durch den Park. Schade, dass so ein tolles Gelände kaum genutzt wird. Man müsste viel mehr Werbung dafür machen, aber dann fehlen auch noch Parkplätze. Einfach alles bis zu den einfachsten Strukturen. Man kann noch nicht mal Wasser trinken. Wir bringen alles von zu Hause mit. Es gibt hier auch nichts zu essen.
Ah, isso é ridículo.
Was die Stadt hier macht, ist einfach lächerlich. Hier fehlt alles. Ich komme nur kurz zum Laufen her und bleibe nicht lange. Es gibt ja keinerlei Infrastruktur, noch nicht einmal Toiletten. Hier wurden Millionen Dollar hineingesteckt, dafür, dass jetzt nur ganz wenige Leute kommen. An den anderen Tagen ist das Gelände ja geschlossen. Dabei wissen wir Anwohner, dass hier Sportplätze für Kinder fehlen würden. Hier wurden ganz moderne Sportstätten hingebaut, aber nirgends gibt es ein Angebot für Kinder. Ich finde den Park auch toll, aber er liegt völlig brach. Man kommt hier auch nur sehr schwer hin. Alles war hier in Rio nur auf die Olympischen Spiele von 2016 ausgerichtet. Viele Projekte, wie die neue U-Bahn-Linie, wurden erst auf den allerletzten Drücker fertig. Aber jetzt stehen die schicken neuen Sportstätten wie Mahnmale für Größenwahn über Rio verteilt. Ideen, was mit den Bauten nach den Spielen passieren soll, gehören zwar inzwischen bei allen Olympiabewerbungen dazu, aber die Pläne für Rio waren entweder von vornherein völlig unrealistisch oder sie wurden nicht in Angriff genommen, weil die Stadt nach den Spielen pleite war. Wichtig war nur, dass die Spiele über die Bühne gehen. Was danach kommt, spielte keine Rolle. In Rio war lange nicht einmal klar, wer sich nach den Spielen um die Sportstätten kümmern soll. Letztlich ist die Zentralregierung eingesprungen und hat eine Behörde für das olympische Erbe gegründet. Die versucht jetzt, wenigstens mit gelegentlichen Großveranstaltungen Leben in den leeren Park zu bringen. Es gab Rockkonzerte und im Velodrom, dem Radstadion, finden jetzt gelegentlich Karate-Wettbewerbe statt. Aber inzwischen beschäftigt sich sogar die Justiz mit dieser riesigen Fehlplanung. Sie hat hohe Strafen verhängt, weil die Verantwortlichen ihrer Pflicht nicht nachgekommen sind, realistische Pläne für die Nachnutzung der Bauten vorzulegen. Staatsanwalt Leandro Micinieri sagt, es sei eine Herausforderung, für die riesigen Hallen eine neue und nachhaltige Nutzung zu finden.
Quase impossível. O que a gente nota, por exemplo,
das ist fast unmöglich. Die neuen Eventhallen ziehen Veranstaltungen an, die vorher bereits in anderen Hallen in Rio stattfanden. Das ist also eine künstliche Nachfrage. Da kommt nichts Neues dazu. Das ist einfach nur ein riesiges Problem. Schneller, höher, stärker, heißt das olympische Motto. Vielen Menschen ist das inzwischen zu schnell, zu hoch, zu stark. In Zukunft, denke ich, muss man umdenken. Dieses Modell ist zu teuer. Länder, in denen es eine Zivilgesellschaft und eine gut funktionierende Demokratie gibt, akzeptieren so etwas nicht mehr. So wie das abgelaufen ist, werden wir das nicht mehr hinnehmen.
Und das alles für Olympia, es gilt auch für den Profifußball, der heute Milliarden generiert und Spielern wie ihren Beratern obszöne Summen einträgt, die manche in die Versuchung führen, das Geld am Finanzamt einfach vorbeizuschleusen. Auch die Nationaltrainer verdienen nicht schlecht. 3,8 Millionen Euro bekommt der Bundestrainer im Jahr, laut einer Liste des englischen Mirror. Und wann fing das alles an? Schon im Jahr 1925. Der Publizist und Soziologe Detlef Clausen beschreibt es in seinem Buch über den außerordentlich erfolgreichen Fußballtrainer Béla Gutmann, der einst mit Benfica Lissabon gegen Barcelona und Real Madrid den Europapokal gewann. Es heißt Weltgeschichte des Fußballs in einer Person.
Es waren von Anfang an die internationalen Clubwettkämpfe gewesen, die den Profifußball am Leben erhalten hatten. Schon vor dem Ersten Weltkrieg hatten englische Teammanager die Möglichkeit entdeckt, den Ruf ihrer sagenumwobenen Vereine gegen Antrittsgarantien in Pfund Sterling auf dem europäischen Festland zu vermarkten. Die Insel produzierte Spieler und auch alt gewordene Fußballer, die als Trainer ihre Erfahrung zu vermarkten hofften, im Überfluss. Aber die Aufnahmefähigkeit des kontinentaleuropäischen Marktes blieb begrenzt. Als der Fußball nach Kriegsende endlich auch auf dem Festland mit wachsenden Zuschauerzahlen rechnen konnte, schränkten die Regierungen der Siegermächte den Spielverkehr erheblich ein. Die Kriegsverlierer und ihre Nachfolgestaaten sahen sich gezwungen, häufiger untereinander zu spielen. Deutschland aber grenzte sich selbst aus diesem kleinen Zirkel aus, denn der DFB lehnte nicht nur die Einführung des Profifußballs in Deutschland ab, sondern verbot seinen Mitgliedern Ende der 20er Jahre, gegen professionelle Fußballmannschaften anzutreten.
Weltgeschichte des Fußballs in einer Person, erschienen im Berenberg Verlag, später mehr daraus. In den erfolgreichen Jahren des Béla Guttmann gab es das Beraterunwesen noch nicht. Heute schon. Hätten sogenannte Berater Mesut Özil und İlkay Gündoğan davon abhalten müssen, mit dem türkischen Präsidenten in London zu posieren? Es stelle sich automatisch die Frage nach dem Einfluss ihrer Berater, schrieb der Kicker. Und für uns stellt sich die Frage, was machen Berater überhaupt? Michael Wulzinger, Redakteur beim Spiegel und Co-Autor des Buches Football Leaks, die schmutzigen Geschäfte im Profifußball, aktualisiert im Pinguin Verlag. Was machen Spielerberater?
Schönen guten Abend aus Hamburg. Ja, was machen Spielerberater? Sie verdienen in erster Linie Geld. Darum geht's ihnen, um das Geld. Sie vertreten die Interessen der Spieler, sie vertreten die Interessen der Vereine, sie vertreten ihre Interessen und sie machen Deals. Und am Ende geht's um das große Geld. Das ist die Erkenntnis, die wir aus den Unterlagen haben, die wir hier seit 2,5 Jahren beim Spiegel durchforsten. Und das sind Millionen von Unterlagen und da spielen die Berater eine sehr große Rolle.
Politische Berater sind die offenbar erstmal nicht oder doch, heute schreibt die FAZ in ihrem Wirtschaftsteil, treibende Kraft hinter dieser Aktion, nämlich Präsident Erdogan zu treffen, könne womöglich der gemeinsame Berater dieser Nationalspieler gewesen sein. Wissen Sie was dazu?
Also zu dem konkreten Fall weiß ich nichts. In der Regel kümmern sich die Berater weniger um das Image. Es gibt Imageberater, also spezielle Imageberater, die sich dieser Sachen annehmen. Aber der klassische Spielerberater, der kümmert sich in erster Linie um die Vertragsgestaltung und um die Karriere des Spielers. Und da geht es um sportliche, aber vor allen Dingen eben auch um finanzielle Aspekte. Also es kann sehr gut sein, natürlich, dass der gemeinsame Berater von Özil und von Gündoğan jetzt auch mit der politischen, also mit Erdogans Entourage da Kontakt aufgenommen hat und da eine Vereinbarung getroffen hat. Aber das ist nicht die klassische Aufgabe von Beratern.
Nach Ihren Recherchen, die Sie in Ihrem Buch Football Leaks veröffentlicht haben, was ist an Geschäften mancher Berater schmutzig?
Also was ist an den Geschäften schmutzig? Dass viele Hunderttausende von Euro, manchmal Millionen von Euro, teilweise auch auf Steuerparadiesen landen und nicht versteuert werden. Wir haben ein Netz von argentinischen Beratern ausfindig gemacht, die mithilfe von holländischen Strohmännern Spitzenspieler des argentinischen Fußballs wie Higuain, wie Di Maria, wie James Rodriguez nach Europa und dann auch innerhalb Europas transferiert haben. Und 90% der Honorare, die die Clubs bezahlt haben, sind auf Konten auf den British Virgin Islands geflossen und sind dort nicht versteuert worden. Also das sind die schmutzigen Geschäfte. Aber es gibt natürlich einfach auch nur fragwürdige oder moralisch vielleicht strittige Geschäfte, wie beispielsweise den 49-Millionen-Deal, den Mino Raiola, der Berater von Paul Pogba, gemacht hat. Pogba wurde 2016 von Juventus Turin zu Manchester United verkauft für eine Summe von 105 Millionen Euro. Und Mino Raiola, der Berater von Pogba, hat 49 Millionen Euro kassiert an diesem Deal. 27 Millionen von Juventus Turin und 22 Millionen von Manchester United, wobei davon nochmal 2,6 Millionen von Pogba kamen. Der hat also von allen drei Seiten kassiert. Eine Summe, die, man kann es einfach so sagen, bizarr ist und auch obszön.
Interessant ist am Berater ja, dass man dafür kein Diplom braucht.
Braucht man nicht. Der Weg zum Beruf des Beraters, der ist vielschichtig. Jeder kann im Prinzip Berater werden. Früher, bis 2015 musste man sich immerhin bei der FIFA lizenzieren lassen. Aber die FIFA hat interessanterweise dann die Verantwortung an die Nationalverbände einfach weitergereicht und hat sich für diesen Wildwuchs irgendwie nicht für zuständig erklärt mehr, also für die Zukunft, und hat die Verantwortung einfach weitergereicht. Man braucht kein Diplom, man braucht kein Studium, man braucht einfach Kontakte zu diesen Spielern. Also man muss an diese Spieler rankommen und die Berater machen das in sehr, sehr frühem Alter. Also mittlerweile gibt es kaum noch einen B-Jugendspieler, der Potenzial in Deutschland hat, der nicht schon in in irgendeiner Form in Kontakt mit einem Berater gekommen wäre. Also natürlich dann über die Eltern.
Und die Vereine, die Clubs können auch nicht sagen, wie man das in Bayern tun würde, schlecht's euch.
Das sagen sie nicht, weil sie sonst keine Spieler bekämen. Die Berater haben das höchste Gut, nämlich die Spieler. Die haben den größten Einfluss auf die Spieler. Und die Clubs sind einfach abhängig von diesen Beratern und sie machen da auch gar keinen Hehl draus. Beim HSV war es jetzt beispielsweise so, der große Investor Kühne, Klaus-Michael Kühne, wird beraten von Herrn Struth. Ja, der ist aber auch gleichzeitig der Berater des Trainers Gisdol gewesen, der dann entlassen worden ist. Und Struth hat auch noch Spieler beim HSV, die er berät. Also der agiert da an drei Fronten und das ist die beste Art, ein gutes Geschäft zu machen. Und der HSV hat offensichtlich nichts dagegen gehabt. Die Quittung haben sie. Sie steigen jetzt ab.
Anders als der Berater. Erläuterung des Journalisten und Buchautors Michael Wulzinger. Football Leaks, die schmutzigen Geschäfte im Profifußball. Gerade aktualisiert im Penguin Verlag erschienen. Besten Dank. Und jetzt nach Russland. In das Land, das ab 14. Juni Gastgeber der Fußball-WM ist. Und das versucht, mit deren Ausrichtung ein schöneres Bild des Landes zu malen als dasjenige, das uns die Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakowa zeichnet. Sie arbeitet für die russische Organisation Memorial.
Was uns in den letzten Wochen am meisten beunruhigt, das sind vielleicht zwei Sachen. Das ist der Angriff, was Netz anbetrifft, und Verbot von Telegram. Viele Medien kontrolliert werden, also vom Staat, was natürlich von großer Bedeutung ist. Ja, und dann natürlich auch Fälle, die wir verfolgen, die dann entlarvt werden, wo Menschen verhaftet werden und gefoltert werden. Das ist hier zum Beispiel eine Gruppe von den Antifa-Aktivisten, also in St. Petersburg, auch in den anderen Orten, die, wo wir wissen, es ist bekannt geworden, dass sie bei der Verhaftung, um bestimmte Aussagen rauszuzwingen, gefoltert werden. Das ist noch eine Spirale der Verschärfung der Situation, die uns natürlich unglaublich beunruhigt.
Und in dieses Land könnte der ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt jetzt doch einreisen, nachdem ihm das zunächst verwehrt werden sollte. Hajo Seppelt, Gruß nach Kanada, wo wir Sie erreicht haben, weil Sie dort drehen. Werden Sie zur WM nach Russland reisen?
Das wissen wir jetzt noch nicht, ob es diese Reise geben wird. Natürlich haben wir das Visum beantragt mit dem Hintergrund, dass wir während der Fußballweltmeisterschaft im Umfeld der WM berichten wollen. Also gibt es ja einen Anlass und diesen Anlass gibt es zwar immer noch, aber die Rahmenbedingungen sind natürlich durch die ganze öffentliche Debatte ein Stück weit jetzt neu zu justieren, neu zu definieren. Und da spielt zum Beispiel auch durchaus eine Rolle, dass man sich Gedanken darüber machen muss, dass ein Journalist aus Deutschland, der von der Fußball-WM berichten muss, in diesem Fall ich oder berichten soll, dass der von einem staatlichen Untersuchungskomitee quasi in Russland empfangen werden soll, um dann vernommen zu werden zum russischen Dopingskandal, den ja die ARD mit aufgedeckt hat. Das sind natürlich Dinge, die man jetzt neu bewerten muss. Insofern werden wir das intern abstimmen und dann zu einer Entscheidung kommen. Aber natürlich ist der Anlass nach wie vor da. Es geht darum, von der Fußball-WM zu berichten. Ich bin Sportjournalist, auch wenn ich mich schwerpunktmäßig mit dem Thema Doping beschäftige. Ist durchaus ein Anlass bei der Fußball-WM auch zu schauen, wie es mit der Dopingbekämpfung vor Ort ausschaut.
Sie möchten also nicht von russischen Staatsanwälten befragt werden?
Ich sag mal so, es ist befremdlich, dass so etwas jetzt von den Russen gesagt worden ist. Es gibt ein Rechtshilfeersuchen aus dem Jahr 2017. Da wollte die Russische Föderation von der Bundesregierung offensichtlich Informationen zu meiner Person erhalten und mich auch einvernehmen. Und das ist jetzt halt noch, wenn man so möchte, es gab inzwischen sogar zwei Rechtshilfeersuchen. Das ist im Fall des zweiten, das noch nicht beendet ist, also ein offener Vorgang. Wenn Sie mich fragen, ob ich vernommen werden möchte, würde ich sagen natürlich nein. Und trotzdem sage ich Ihnen ganz offen, wir haben ja keinen Fehler gemacht in unserer Berichterstattung. Wir haben ja nichts zu verbergen. Und wenn es um Dinge geht, die Informantenschutz betreffen, dann können Sie sicher sein, dass wir das auch vor einem russischen Untersuchungskomitee nicht öffentlich machen würden.
Sie sagten eben, Sie beraten sich noch, ob Sie überhaupt nach Russland fahren. Tun Sie das auch zusammen mit dem Auswärtigen Amt?
Dazu möchte ich jetzt keine Stellungnahme abgeben. Das gehört einfach nicht in die öffentliche Debatte. Ich kann Ihre Frage natürlich verstehen. Ich bin ja auch Journalist, also bin ich auch neugierig und Sie sind es auch. Aber da bitte ich um Verständnis, dass wir solche Dinge momentan aufgrund der tatsächlich ja ein Stück weit sensiblen Bedingungen, die wir jetzt vorfinden, erstmal nicht öffentlich debattieren wollen.
Klar, aber ich frage weiter, wie erklären Sie sich, dass die russischen Behörden ihr Einreiseverbot doch wieder aufgehoben haben? War das auch Einfluss der FIFA, wenn Sie darüber was wissen?
Wissen tue ich gar nichts, annehmen tue ich eine Menge. Ich mache mir natürlich auch einen Reim drauf und frage mich oder habe mich gefragt, woran kann das denn liegen? Und ich glaube, dass die Russen ein Stück weit ein Eigentor geschossen haben mit dieser Entscheidung. Und ich bin noch nicht so richtig sicher, ob in der russischen Visa-Verwaltung die eine Hand wusste, was die andere tut. Denn es ist ja offenkundig, dass es Verträge gibt zwischen dem Weltfußballverband der FIFA, das ist der Veranstalter einer Fußball-WM, und dem Ausrichterland, das ist Russland. Und diese Verträge sagen eindeutig, dass der freie Zugang, der ungehinderte Zugang für Medienvertreter aus aller Welt zu diesem Großereignis gewährleistet sein muss. Und deswegen ist dieses Visum auch im Zusammenhang mit der Fußball-WM für mich im Auftrag der ARD, durch die ARD beantragt worden und dann abschlägig beschieden worden. Und da bin ich nicht so richtig sicher. Es mag ja sein, dass ich auf einer sogenannten Liste unerwünschter Personen gestanden habe oder, wie es ja jetzt auch bestätigt worden ist, immer noch stehe. Aber das ist das eine. Das andere ist, dass es diese vertraglichen Vereinbarungen gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass Russland jetzt jede weitere öffentliche Debatte im Vorfeld dieser WM, wo es um Fragen von Pressefreiheit, um Fragen von Berichterstattung über kritische Themen geht, dass man die jetzt eigentlich mal beenden wollte. Und das insofern jetzt also, ich will nicht sagen, klein beigegeben hat, aber zumindest gesagt hat, okay, wir nehmen das in diesem Fall zurück.
Russische Fußballer seien zumindest bis 2015 gedopt gewesen, nach einem Bericht des Sonderermittlers McLaren. Rechnen Sie damit, dass diese Praxis des Dopings auch 2018 bei der WM in Russland stattfindet?
Dazu kann ich Stand jetzt nicht sagen und will ich auch nicht sagen, weil das jetzt auch wieder ein Gegenstand öffentlichen Debatte ist, der aus meiner Sicht jetzt ein bisschen sensibel ist. Denn Sie können sich ja vorstellen, dass es Journalisten auf der Welt gibt, die sich mit dieser Thematik gerade beschäftigen und dazu recherchieren. Und es wäre vielleicht jetzt gar nicht so günstig, das jetzt hier schon im Hessischen Rundfunk zu verraten, bei allem Respekt, sondern...
Das ist eine gute Adresse, so ist das nicht.
Das habe ich mir doch fast gedacht. Ich habe gesagt, dass Sie neugierig sind, das ist ja auch gut so. Das gehört ja zu unserer Profession, aber es gehört auch genauso dazu, zu wissen, wie man mit welchen Dingen umgeht. Und es ist ja nicht nur die ARD, die da recherchiert, das machen ja auch andere. Und das ist auch gut so. Und wenn es etwas zu veröffentlichen gibt, dann wird das passieren. Wenn es nichts zu veröffentlichen gibt, dann wird es halt nicht passieren.
Heiner Seppelt, besten Dank für das Gespräch. Und hier ein weiterer Rückblick in die Geschichte des Fußballs, als noch keiner wusste, was Doping überhaupt ist und die Debatte sich eher darum drehte, brauchen wir überhaupt einen Trainer?
Noch Mitte der 20er Jahre war die Position eines Trainers im Fußball umstritten. Gerade unter den Profis hielten viele sich selbst für qualifiziert genug, ein Spiel erfolgreich aufzuziehen. Wer sollte ihnen noch etwas beibringen? Herbert Chapman war einer von ihnen und er wurde der berühmteste englische Manager überhaupt. Vielleicht, weil er der erste Manager in einem modernen Sinne war. Chapman machte sich grundsätzliche Gedanken über das Spiel und seine Vermarktung. Er stellte Überlegungen an zur systematischen Nutzung des Flutlichts, aber auch der Physiotherapie. Die neue Torflut nach Änderung der Abseitsregel veranlasste ihn zu einer systematischen Neuordnung des Spiels. Er zog den Mittelläufer aus der alten 2-3-5 Passpyramide zurück und machte ihn zum Stopper. Die alten Außenläufer bekamen neue Aufgaben in Abwehr und Aufbau, der vor allem nun den zwei zurückgezogenen Halbstürmern des ehemaligen Fünferangriffs zufiel. Dieses WM-System führte er mit Arsenal zur Perfektion. Nach einem Sieg im Football Association Cup gegen Huddersfield 1930 gewann Anfang der 30er Jahre Arsenal London dreimal hintereinander die englische Meisterschaft. Auf dem Höhepunkt dieses Erfolges verstarb Chapman 1934. Ein Streit von Fußballschulen schien ausgebrochen. Sollte man für ein effektives System die Schönheit des Spiels opfern? Die tragischen Verlierer stilisierten sich meist als letzte Ritter, die in Schönheit starben, während sie die Sieger als herzlose Ergebnisfußballer hinstellten.
Das ist manchmal auch heute noch so. Aus dem Buch über die Trainerlegende Bela Gutmann, Weltgeschichte des Fußballs in einer Person von Detlef Clausen. Sie hören HR2 Kultur der Tag mit einer Handreichung knapp 4 Wochen vor Beginn der Fußball-WM in Russland. Und dort werden die Mannschaften, auch die Deutsche, ob sie es wollen oder nicht, dem russischen Präsidenten Putin dabei helfen, sein Land in ein mildes Sommerlicht zu tauchen. Ein politisch kundiger Sportreporter wie unser Kollege Dieter Stuhn sieht dazu durchaus Parallelen mit der Fußball-Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien.
Zugegeben, der Vergleich ist weit hergeholt und doch so naheliegend. 2018 die WM in Russland, 1978 die WM in Argentinien. Vor 40 Jahren Fußball in einem totalitären Land unter den Augen einer mordenden Militärjunta. Das Verschwinden von Regimekritikern, das Mundtotmachen jeglicher Opposition, das war Alltag damals in Argentinien, so wie es Alltag ist heute in Russland. Im Kreml sind natürlich keine Militärs an der Macht, nein, da sitzt mit Putin ein lupenreiner Demokrat, mit dem nicht nur Gerhard Schröder 1A Geschäfte machen kann. Aber was sagen unsere Fußballer, wenn sie erstmal im Land sind, zu den politischen Zuständen vor Ort? Hier herrscht Ordnung. Ich habe keinen einzigen politischen Gefangenen gesehen, sagte Berti Vogts 1978. Unsere heutigen Kicker werden rund um ihr Luxusquartier in der Nähe von Moskau sicher auch keine Menschenrechtsverletzungen entdecken. Schließlich gilt der Hotel- und Spa-Komplex nach Aussage des Managements als Oase des Friedens. Vor der WM in Argentinien 1978 verteidigte sich der Hamburger Verteidiger Manfred Kaltz mit den Worten: Ich war dahin, um Fußball zu spielen, nicht sonst. Belasten tut mich das nicht, dass dort gefoltert wird. Ich habe andere Probleme. Probleme mit den Problemen Andersdenkender haben Fußballer grundsätzlich nicht, weder damals noch heute. Weshalb sich ja auch die Herren Özil und Gündoğan problemlos von ihrem türkischen Präsidenten instrumentalisieren lassen. In der Türkei nennt man die Unterdrückung Andersdenkender ebenso wie in Russland übrigens Wahl. Dort hat trotz Wahl niemand die Wahl. Diktatur eben. 1978 ging die deutsche Mannschaft als WM-Titelverteidiger ins Turnier, so wie heute. Der Traum von der Titelverteidigung endete damals in der sogenannten Schmach von Córdoba, der Niederlage gegen Österreich. Das 3:2 durch Hans Krankl ließ damals ganz Österreich narrisch werden. Deutschland hatte den Anschluss verpasst, in mehrerlei Hinsicht. Denn wäre Deutschland ins Endspiel gekommen und hätte Deutschland gegen Gastgeber Argentinien gespielt, der damalige DFB-Chef Hermann Neuberger hätte seinen Spielern befohlen, dem argentinischen Diktator Varela und den Mitgliedern seiner Junta die Hand zu geben. Die Holländer verweigerten diesen Handschlag im Endspiel, wofür Neuberger die Oranjes schwer rügte. Dass Gastgeber Russland 2018 die WM im eigenen Land gewinnt, so wie Argentinien 78, ist ungefähr so wahrscheinlich wie ein Pokalgewinn der Frankfurter Eintracht am Samstag gegen Bayern München. Aber es gibt auch wirkliche Überraschungen bei Weltmeisterschaften. Die wahren Helden der WM 78 waren keine Fußballer, sondern die Platzwarte. Ihnen gelang der einzige öffentlich sichtbare Protest gegen die Militärdiktatur. Die Platzwarte schafften es, den ahnungslosen Militärs einzureden, dass die Pfosten bei einem Fußballtor am unteren Ende immer schwarz angestrichen sein müssten. Das sei eine traditionelle Bemalung. Die Generäle schluckten das. In Wirklichkeit aber war das schwarze Band als politisches Zeichen gedacht, als ein Trauerflor für die von der Militärjunta Gefolterten und Ermordeten. Man sollte auch bei einer totalitären WM die subversiven Kräfte nicht unterschätzen. Also Augen auf in Russland.
Sie hören H2 der Tag, rote Karte für Russland, Putins schmutzige WM. Die beginnt am 14. Juni und es scheint gleichgültig, was wir vorher über die Arbeitsbedingungen beim Bau der russischen Stadien wissen oder über die Pressezensur in Russland oder über Doping oder die Machenschaften der FIFA oder über die Steuerhinterziehung mancher Fußballstars und ihrer Berater. Die Fans sitzen dennoch in den Stadien oder vor den Fernsehern. Sie aber, Klaus Zeiringer, Autor des bei Surkamp erschienenen Buches »Das wunde Leder«, wie Kommerz und Korruption den Fußball kaputt machen, sie fordern uns aber auf, entziehen wir uns diesem System die Unterstützung. Tun Sie es denn?
Ja, ich entziehe mich auf jeden Fall und mit meinem Co-Autor Stefan Gmünder und mit dem Co-Autor des Manifests, das am Ende des Buches steht, mit Ilija Trojanow, werden wir uns keine Spiele ansehen und haben dazu gute Gründe, die wir in dem Buch dargelegt haben. Wir sind Fußballliebhaber, wir schätzen den Sport über alles, aber wir schätzen den Betrieb, der heute diesen Sport regiert, in keiner Weise mehr. Und wir finden, dass eine Möglichkeit, möglicherweise die einzige sogar, es ist, dass das Publikum nicht mehr Quote spielt.
Sie gehen also zwischen dem 14. Juni und dem 15. Juli in den Keller und räumen ein bisschen auf.
Nein, ich gehe ins Schwimmbad und schwimme heftig und gehe wandern und setze mich dann übers Tal in eine schöne Wirtschaft und trinke Wein und schaue auf das Tal.
Wie deuten Sie denn als Autor die Tatsache, dass, klar, viele Fußballfans mit zweierlei Maß messen? Also das frühere Jahresgehalt von Ex-VW-Chef Winterkorn, das betrug 17 Millionen Euro. Das Jahresgrundgehalt von Toni Kroos beträgt 14,5 Millionen. Kroos spielt bei Real Madrid und ist für die WM in Russland natürlich gesetzt. Winterkorns Gehalt fanden viele irre, darunter sicher auch viele Fußballfans. Das von Kroos wahrscheinlich nicht. Ganz schön schizophren, oder?
Ja, man kann das auch noch weiterführen. Der große Unterschied ist zunächst einmal folgender. Winterkorn behauptet ja nicht gemeinnützig tätig zu sein und steht keinem Verband oder Verein vor. Die Fußballvereine und vor allem die Fußballverbände, DFB wie auch FIFA, die behaupten ja gemeinnützig tätig zu sein und profitieren auch enorm davon, zahlen zum Beispiel keine Steuern. Die FIFA zahlt, wo sie Fußball-Weltmeisterschaften abhält, keine Steuern. Das gilt natürlich auch für Stars wie für Messi oder Ronaldo, Cristiano Ronaldo oder andere, die auch keine Steuern zahlen wollen. Und das Ganze ist ein riesiger Skandal, finde ich. Sowohl die Gehälter der Bankmanager als auch die Gehälter der Fußballer. Und geradezu skurril wird es, wenn ein durchschnittlicher Spieler des HSV 10-mal so viel verdient wie der deutsche Bundespräsident. Da sieht man, welche Relationen in unserer Gesellschaft angesetzt werden.
In dem Buch Football Leaks von Michael Wulzinger, einem der Autoren des im Penguin Verlag erschienenen Buches, kann man auch nachlesen, wie die Helden eines Vereins Steuer hinterziehen, wie beispielsweise der mehrfache Weltfußballer Cristiano Ronaldo, gegen den Staatsanwälte in Madrid ermitteln. Was ist eigentlich von der Steuerhinterziehung mal abgesehen? Das Skandalöse an solchen Vorgängen, weil wir Fans mitbezahlen, denn wir zahlen ja die Eintrittspreise in den Stadien, werden wir dadurch betrogen?
Wir werden auf jeden Fall betrogen. Es gibt mehrere skandalöse Vorgänge, finde ich. Das lässt sich zusammenfassen unter die totale Kommerzialisierung des Fußballs. Es ist ja skandalös, dass die Spieltage auf mehrere Tage aufgeteilt werden, dass die Spielpläne aufgeblasen und unübersichtlich sind, dass Oligarchen und Ölmagnaten Clubs kaufen und Spieler wie Rennpferde behandelt werden. Das alles halte ich für sehr skandalös und interessant ist, dass das Publikum einen Prozess der Konzentration und der Profitmaximierung bejubelt, denen es am Arbeitsplatz täglich ausgesetzt ist. Und das ganz Schlimme ist, dass gigantische Gewinne privatisiert werden und für die Infrastruktur und anderes die Kosten so sozialisiert werden. Weiters ist es höchst problematisch, dass gerade bei Fußball-Weltmeisterschaften und Europameisterschaften die Staaten wesentliche Hoheitsrechte an einen Schweizer Verein, an die FIFA oder die UEFA abgeben.
Der keine Steuern zahlt.
Die zahlen in der Schweiz ganz wenig Steuern und dort, wo sie die Veranstaltungen abhalten, gar keine. Also zuletzt in Brasilien hat Brasilien ein enormes Defizit eingefahren und die FIFA hat zwischen 2 und 3 Milliarden Franken verdient und hat Rücklagen bekannt gegeben, die über 1,5 Milliarden Franken liegen. Und da kann man sich fragen, wie kann ein Verband gemeinnützig sein, wenn er 1,5 Milliarden Rücklagen hat?
Ganz kurz zum Schluss unseres Gespräches. Sollten wir also jene Ultras unter den Fans unterstützen, die sich gegen die Kommerzialisierung des Fußballs wehren, auch wenn die das mit gewalttätigen Mitteln tun?
Gewalttätige Mittel lehne ich auf jeden Fall ab und ich finde das auch keineswegs zielführend, aber alle, die sich gegen die enorme Kommerzialisierung wehren und für die Schönheit des Spiels eintreten, die, finde ich, sind äußerst unterstützenswert und ich rufe wirklich dazu auf, sich nicht mehr vor den Fernseher zu setzen, denn wenn die Quoten sinken, dann kann der Betrieb nicht mehr mit so viel Geld überschüttet werden.
Klaus Zeiringer, ich muss Ihnen leider gestehen, ich werde nicht auf Sie hören. Aber besten Dank.
Das macht niemand.
Besten Dank trotzdem für das Gespräch. Und während wir uns auf die WM in Russland vorbereiten, rüstet sich das Emirat Katar bereits für 2022 und versucht, jede Debatte über die Arbeitsbedingungen in den Stadien im Keim zu ersticken. Deshalb begegnen Ihnen jetzt im Bericht von Anna Osius glückliche und winkende Arbeiter.
Qatar, a place where guests are always welcome.
Pompös und selbstbewusst, so präsentiert sich Katar für die WM. Die erste Fußball-Weltmeisterschaft im Nahen Osten, ein Meilenstein der Fußballgeschichte. Das soll 2022 werden, heißt es in dem Imagefilm.
The perfect location for hosting the world's greatest sporting event.
And we are very, very proud, honestly speaking.
Ehrlich gesagt, wir sind sehr, sehr stolz.
Idal Katani ist der Projektmanager einer Stadionbaustelle und strahlt vor Begeisterung.
Wir geben unser absolut Bestes, dass es keine Probleme gibt bei diesem Projekt. Katar hat sich der Welt verpflichtet und wir halten unsere Versprechen. So arbeiten wir hier.
Insgesamt 9 komplett neue Stadien baut das kleine Wüstenemirat derzeit und das in einem Land, das gerade mal halb so groß ist wie Hessen. Und es gibt viele Pläne, wie die Sportstätten auch nach der WM genutzt werden könnten. Das eine Stadion besteht nur aus Containern, soll am Hafen gebaut und danach leicht wieder abgebaut werden können. Ein Stadion soll später zur Hälfte ein Hotel werden, Teile der Sportstätten werden armen Ländern geschenkt. Um nicht auch noch zu viele Hotels zu haben, soll ein Teil der Fanbesucher aus aller Welt während der WM auf Kreuzfahrtschiffen übernachten oder in mobilen Zeltstätten in der Wüste. Die wohl wichtigste Einrichtung in den Stadien, Klimaanlagen in allen Bereichen und das zum Teil mit erneuerbaren Energien. Die WM 2022 wird die erste Fußball-Weltmeisterschaft sein, die im Winter ausgetragen wird, aufgrund der unerträglichen Temperaturen im Sommer am Golf. Temperaturen, die die Gastarbeiter Katars ertragen müssen. Eine Armada von Arbeitern aus Ländern wie Indien, Bangladesch und Nepal baut die Stadien. Es gab heftige Vorwürfe gegen Katar. Die Arbeits- und Lebensbedingungen der Gastarbeiter seien unmenschlich. Heute will man davon nichts mehr wissen. Katar besserte nach.
Ich kann es nicht genug betonen. Wir tun hier alles, damit die Arbeiter alles haben, um effizient arbeiten zu können und den Aufenthalt auch zu genießen. Sie sollen produktiv und glücklich sein.
Happy and productive at the same time.
Die Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen, ILO, beendete im vergangenen Jahr offiziell ihre Untersuchungen gegen Katar. Die ILO begrüßte die Fortschritte im Emirat und sprach von einer ermutigenden Entwicklung. Tatsächlich wirken die Unterkünfte, die Journalisten in Katar zu sehen bekommen, sauber und neu. Eine Art Containerstadt in der Wüste. Tausende Arbeiter sind hier untergebracht. Immer 4 Menschen schlafen in einem Raum. Vorhänge sollen ein Minimum an Privatsphäre schaffen. Es gibt eine Kantine, einen Kickertisch, einen Fitness- und Computerraum. Gemütlich ist anders, aber darum geht es Katar nicht. Die Arbeiter schaffen im Schichtsystem 365 Tage im Jahr, Stadionbau rund um die Uhr. Heute ist das Wüstenemirat vor allem um eines bemüht, positive Schlagzeilen. Denn die gab es in Augen der Staatsführung deutlich zu wenig.
Wir sind bereit, jede Frage zu beantworten. Wir freuen uns. Wir fordern jeden heraus.
Ausländische Journalisten werden von einem ganzen Tross von PR-Aufpassern umsorgt, die vermitteln wollen, wie makellos weiß die Weste Katars ist. Man habe nichts, aber auch gar nichts zu verbergen. Besichtigung einer Unterkunft? Kein Problem. Interviews mit Gastarbeitern? Selbstverständlich. Umringt von 2 Bauleitern und 5 PR-Aufpassern werden auf der Baustelle 2 hilflose Inder zum Interview präsentiert, der eine mit Sprachfehler, der andere faktisch ohne Englischkenntnisse. Beide beteuern wie ein Mantra, dass everything very, very good, also sehr gut sei hier, man sei very, very happy. Als wir nach der Besichtigung der Stadionbaustelle an einer Gruppe verschwitzter Gastarbeiter vorbeifahren, die auf dem Weg in ihre Pause sind, entdeckt einer der Vorarbeiter offenbar das Radiomikrofon. Auf Kommando springen alle Gastarbeiter auf, winken fröhlich und jubeln. »Schau, sie sind fröhlich und ausgelassen«, sagt einer der PR-Aufpasser. »Sie sind glücklich und dankbar, weil sie für Katar arbeiten dürfen.« Am Abend kommt noch eine SMS vom Pressesprecher, ob ich von den vielen geführten Interviews heute vielleicht nur Interview Nummer 1, 3 und 5 verwenden könnte. Das sei besser für ihn. Danke für Ihr Verständnis. Auch so sieht WM-Vorbereitung aus.
Und welche Schlüsse ziehen wir aus all dem bis hierher Gehörten? Man kann Regeln ändern. Zum Beispiel die, nach denen die FIFA Austragungsorte bestimmt. Im Spiel selbst ist das ja auch passiert, wie der Soziologe und Autor Detlef Clausen beschreibt.
1925 hatte eine Regeländerung der Football Association den Fußball in England revolutioniert. Auch dabei hatten wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle gespielt. Zunehmend sahen sich offensiv eingestellte Mannschaften durch professionell eingespielte Teams mit Hilfe von Abseitsfallen gelähmt. In den Berichten ist von bis zu 40 Abseitsstellungen pro Spiel die Rede. Eine Abseitsfalle aufzubauen war für die verteidigende Mannschaft noch recht einfach und gefahrlos, da 3 Spieler sich zwischen Ball und gegnerischem Tor befinden mussten. Es brauchte nur ein Verteidiger vorzuspringen, um einen der zahlreichen Angreifer der 2-3-5 Pyramidenformation ins Abseits zu stellen. Man sprach sogar vom Verteidiger mit dem Taschentuch, der dann dem Schiedsrichter zum Pfeifen winkte. Reagierte der Referee einmal nicht, standen immer noch ein standardmäßiger Verteidiger und der Torwart dem gegnerischen Stürmer im Wege. Diese Art von Fußball war nicht besonders attraktiv. Das Spiel wurde zerfahren, Tore waren Mangelware und die Zuschauer drohten wegzubleiben. Die Änderung der Abseitsregel von 1925, die nur noch 2 Spieler der abwehrenden Mannschaft als notwendig vorsah, um nicht ins Abseits zu geraten, führte in England sofort zu einer wahren Torflut. Den Zuschauern gefiel das und die Stadien füllten sich wieder. Die Regeländerung erreichte also zunächst die beabsichtigte Wirkung, aber sie zog auch ungeahnte Folgen nach sich. Sie beschleunigte das Spiel enorm.
Und beschleunigte das Spiel so sehr, dass viele ehemalige Profifußballer nach ihrer aktiven Zeit körperlich beschädigt sind. So ist er, unser Lieblingssport. Das war der Tag. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.